Es war irgendwie diese Idee von Früchte nutzen, um Natur zu schützen, bei mir im Kopf hat sich festgesetzt. Und irgendwann durch das hier in sozusagen meiner Umgebung sein, hat sich das dann übertragen. Nämlich auf diese Früchte, die in den Hecken wachsen. Somit ist das für mich ein wunderbares Beispiel eigentlich dafür, wie wir Menschen auch nützlich sein können für die Biodiversität. Wir fühlen uns ja so oft immer so als die Schädiger, sage ich mal, oder sind es ja auch leider in weiten Teilen. Aber in diesem Fall könnten wir eben eingreifen in die Natur und ihr sozusagen, das ist dann halt Kulturlandschaft ja am Ende, aber trotzdem eben allen mit unglaublicher natürlicher Vielfalt, da eben einfach durch unser Eingreifen sehr nützlich wirken. Das finde ich eben auch so toll an dem Thema Hecke, tatsächlich für mich persönlich auch. Also, dass wir da als Menschen mal eine positive Rolle spielen können. Ich glaube, dass ein Grundthema all unserer Umweltschäden sozusagen ist, dass Menschen diese Naturverbindung fehlt. Und deswegen ist uns das so wichtig, sie halt raus aufs Feld zu holen.
Herzlich willkommen zu einer frischen Folge von Neue Horizonte, dem Globetrotter-Podcast für alle, die Outdoor lieben und denen die Natur am Herzen liegt. Heute begrüßen wir Alexandra Werdes von den Heckenrettern, einem gemeinnützigen Verein aus Hamburg. Die heutige Episode ist speziell, weil das Thema vermeintlich nischig ist. Und genau da passieren aber eben manchmal die größten Dinge. Was Alex und ihr Team auf dem Gebiet des Heckenschutzes leisten, hat enorme Wirkung. Denn in einer Hecke steckt erstaunlich viel. Klimaschutz, Lebensraum für Tiere, nutzbare Rohstoffe, Aufbau von Biomasse, gesunde Böden und so viel mehr und sogar leckere Früchte. Alex ist für uns ein echtes Vorbild dafür, wie man vom Reden ins Tun kommt. Weshalb wir als Globetrotter das Projekt mit knapp 20.000 Euro auch fördern. Lieber Alex, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Alex, bevor wir uns inhaltlich mit der Hecke auseinandersetzen, erzähl uns doch mal, wie bist du auf die Hecke gekommen?
Wie bin ich auf die Hecke gekommen? Naja, das ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiges Strukturelement hier in der Landschaft. Ich bin sehr viel Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und sehe einfach, wie die Felder immer größer und die Hecken immer weniger geworden sind. Und und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, da was zu tun. Also die Gesamtgeschichte der Gründung ist noch ein bisschen größer, aber ich weiß nicht, ob das für den Einstieg nicht ein bisschen zu komplex ist.
Ja, leg mal los. Das interessiert uns natürlich.
Okay. Ja, ich bin absurderweise im tropischen Regenwald quasi auf die Hecke gestoßen. Naja, das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Aber ich hatte tatsächlich mal so ein Sabbatjahr gemacht. Da sind wir viel gereist und dann waren wir in Brasilien. Und da gibt's wahnsinnig viele tolle Früchte, die nur im Ökosystem Regenwald wachsen. Und aber dort vor Ort genutzt werden. Also vor allem als tiefgekühltes Püree auch dann sozusagen auch an andere Orte gebracht werden. Kriegt man dann in der Eisdiele dann in der leckersten Form verabreicht, auch in Rio, obwohl das ja sehr weit weg ist vom Amazonas. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre irgendwie eine Möglichkeit, die indigenen Völker und den Erhalt des Regenwaldes zu unterstützen, wenn man diese gefrorenen Früchte sozusagen dann nach Europa bringt. Weil die als frische Früchte ja eben verderben. Wir kriegen ja hier deswegen auch nur so wenig tropische Früchte an Land und oft ja auch in schlechterer kulinarischer Qualität, sag ich mal. Und dann hatte ich diese Idee und habe irgendwie gedacht, das ist aber totaler Wahnsinn. Ich spreche kein Portugiesisch, habe keine Ahnung von Im- und Export. Das ist eine unglaubliche Logistikkette, die da dranhängt. Und aber es war irgendwie diese Idee von Früchte nutzen, um Natur zu schützen, bei mir im Kopf hat sich festgesetzt. Und irgendwann durch das hier in sozusagen meiner Umgebung sein, hat sich das dann übertragen, nämlich auf diese Früchte, die in den Hecken wachsen. Und dann hatte ich die Idee, einen Eis am Stiel aus Heckenfrüchten zu machen und habe das dann auch gegründet. Und habe ein Eis am Stiel aus 5 Sorten erstmal gemacht oder machen lassen in einer Eismanufaktur in Norderstedt. Und das war Brombeere, Holunder, Hagebutte, Schlehe und habe das auf Festivals verkauft und dann kam Corona und keine Festivals mehr und eine Denkpause und dann wurde ich gefragt in einem Mentoring, das ich hatte, was wolltest du denn ursprünglich? Du wolltest ja nicht irgendwie Eis am Stiel machen, sondern eigentlich die Hecken schützen und so ist dann Heckenretter entstanden.
Und gibt es das Eis am Stiel noch? Das gibt es nicht mehr.
Das gibt's tatsächlich nicht mehr, weil irgendwann musste ich mich auch ein bisschen fokussieren. Ich würde mich freuen, wenn es, also wir machen nach wie vor Community-Produkte in unserem Verein, also uns ist es total wichtig, ja, auch zu vermitteln, welche kulinarischen Schätze in den Hecken stecken und auch dazu zu inspirieren und zu motivieren, sozusagen auch gewerblich vielleicht was draus zu machen. Gibt's ja auch kleinere Manufakturen, die das auch aufgreifen, das Thema. Und wir machen das halt so, dass wir versuchen, bei unseren Pflanzaktionen haben wir immer einen Holunderpunsch auch dabei. Das ist ja meistens in der kalten Jahreszeit das Pflanzen. Und dann gibt's immer noch am Ende dieses sinnliche Erlebnis, ja, was man da Tolles in die Welt bringt, wenn man eine Hecke pflanzt, was da eben in Jahren später dann auch geerntet werden kann. Und genau, also somit gibt's immer noch diesen Gedanken des Schützens durch Nutzen. Aber genau, wir kriegen das als Verein gerade nicht umgesetzt, sondern konzentrieren uns eher auf Pflanzaktionen und wie die gute Pflege der Hecke aussehen kann.
Wie sieht denn die gute Pflege der Hecke aus? Wie macht man das denn richtig? Weil die Hecke der sich selbst zu überlassen, ist ja, glaube ich, nicht der Ansatz bei der Hecke, oder?
Nee, genau, das ist der Punkt. Also vielleicht muss man da sogar ein bisschen weiter ausholen, warum wir überhaupt Hecken haben. Also wir Deutschen tendieren ja immer so sehr dazu, den Wald hochzuhalten. Und es gibt auch so die Idee, dass wenn wir alles in Ruhe lassen würden, dann wäre überall Wald. Aber das ist ja ursprünglich gar nicht so. Also es gibt die Mega-Herbivoren-Theorie sozusagen. Da geht es um große Weidetiere, die wir als Menschen leider ausgerottet haben. Also sowas wie Büffel, Wildpferde und so weiter. Und die haben aber eigentlich natürlicherweise immer dafür gesorgt, dass auch Flächen frei blieben, also einfach durch Verbiss. Also die haben einfach auch Gehölze, die Jungen aufkamen, verbissen, dann gab es offene Flächen. Heute versucht man das durch extensive Weidewirtschaft auch sozusagen zu simulieren wieder und Flächen offen zu halten. Und dann hat man eben diese gemischten Offenlandschaften, in denen auch Sträucher wachsen. Und der Mensch hat ja dann auch, also viel Wald gerodet und aber eben war auch schlau genug, dann eigentlich so Hecken als ja, Gehölzstreifen auch stehen zu lassen in der Struktur. Einerseits, um es auch wieder selbst zu nutzen, aber eben auch, das war dann eben auch ein großer Vorteil für die Biodiversität. Und das Schöne ist halt, die Hecke ist eine Struktur, die halt enorm viel Biodiversität hervorbringt, weil sie so, ja, selbst in sich auch schon so strukturreich ist. Vom Saum über diese Strauchschicht bis hin also zu einzelnen Bäumen, die in der Hecke stehen. Und ja, viel sozusagen, viel Übergang zieht auch eben verschiedene Arten und Lebewesen an. Und um das zu erhalten, muss man die Hecke auch pflegen. Also sie darf dann eben nicht unbedingt wachsen, wie sie will, weil dann wächst sie zur Baumreihe aus. Also das wäre die Sukzession, die dann passiert. Und somit ist das für mich ein wunderbares Beispiel eigentlich dafür, wie wir Menschen auch nützlich sein können für die Biodiversität. Wir fühlen uns ja so oft immer so als die Schädiger, sage ich mal, oder sind es ja auch leider in weiten Teilen. Aber in diesem Fall könnten wir eben eingreifen in die Natur und ihr sozusagen, das ist dann halt Kulturlandschaft ja am Ende, aber trotzdem eben allen mit unglaublicher natürlicher Vielfalt, da eben einfach durch unser Eingreifen sehr nützlich wirken. Das finde ich eben auch so toll an dem Thema Hecke, tatsächlich für mich persönlich auch. Also, dass wir da als Menschen mal eine positive Rolle spielen können.
Mhm, mhm. Ja, das erinnert mich an das Gespräch, das ich auch mit Tobias Wohlleben von der Waldakademie hatte. Da geht es ja darum, den deutschen Urwald zu schützen. Und da ist eher der Ansatz eben zu sagen, wirklich nicht einzugreifen. Aber hier eben ganz speziell eben, was die Hecke betrifft, sagst du, das ist schon das Zusammenspiel dann eben aus Mensch und der Hecke, also bedarf eine besondere Pflege zur Förderung der Biodiversität.
Ja, also wir sind ja auch ein Teil der Natur. Wir haben immer eingegriffen, auch Tiere greifen ja ein. Also auch Biber zum Beispiel sind ja einfach ja, Tiere, die extrem in Natur eingreifen. Und ich glaube, es braucht, also Natur lebt von diesem ja, werden und vergehen, zerstören, Neues entsteht. Also wir brauchen halt eben all diese Vielfalt der Lebensräume und die entsteht dadurch, dass wir Menschen und andere Tiere ja einfach ja in der Natur ja auch tätig sind, bauen, fressen, keine Ahnung. So. Also da, genau. Und die Hecke ist kein natürliches Element in dem Sinne. Als Waldrand ist sie natürlich, als Offenlandschaft eben, aber diese Weidetiere haben wir eben, wie gesagt, ja auch ausgerottet. Insofern müssten man jetzt, wo wir Nutztierhaltung haben, ja dann eben auch gucken, dass man das ausgleicht durch gute Heckenpflege. Genau.
Und wie sieht eure Arbeit dann da genau aus?
Naja,
magst du uns über die verschiedenen Projekte, die ihr habt und Initiativen einen genaueren Einblick geben?
Ja, also wir können als Verein haben wir angefangen mit den Pflanzen sozusagen. Also das ist, ich habe das ja, weiß ich nicht, ob ich es eingangs schon gesagt habe, aber das letztlich ist es ja ein landwirtschaftliches Thema, die Hecke. Also habe ich schon gesagt, die Nutztierhaltung hat sich verändert und die Felder werden immer größer, die Maschinen werden immer größer. Das heißt, wir haben ja die Hälfte des Heckennetzes, das wir mal hatten, in den 70er Jahren verloren durch Flurbereinigung. Also weil einfach Wege verlegt wurden, Felder zusammengelegt wurden. Genau, also dann wurden die einfach gerodet. Und das ist ein enormer Verlust. Also das Artensterben, von dem wir sprechen, findet hierzulande halt in der Agrarfläche statt. Und deswegen sagen wir müssen wieder mehr Heckenpflanzen, mehr Struktur hineinbringen in die Agrarfläche. Aber wir können das nicht allein den Landwirten überlassen. Also die haben, es gibt ja nicht den Landwirt. Ich glaube, wir sprechen jetzt nicht über die Agrarindustrie, die man noch ganz anders irgendwie wahrscheinlich kriegen müsste, aber die Landwirte, denen auch was an ihrem Land liegt, auch die sind sozusagen überfordert, wenn sie außerdem noch Landschaftspfleger sein sollen. Und da wollen wir halt unterstützen. Das heißt, wir pflanzen Hecken und nehmen den Landwirten die Arbeit, die organisatorische drumherum ab. Und liefern quasi schlüsselfertige Hecken, also wenn man das so will. Also wir fragen sozusagen, wofür die Hecke denn auch nützlich sein könnte. Und kommen dann auf so Sachen wie, hier wird Windschutz gebraucht oder wir haben den Hofladen und wollen gerne die Früchte nutzen. Oder wir haben, würden gerne auch Futterlaub nutzen. Also jetzt preschen wir schon sehr voraus, wie vielfältig eigentlich auch moderne Heckennutzung irgendwie sein kann. Aber der Punkt des Nützlichseins ist halt für die Hecke immer wieder der entscheidende, weil wenn sie nicht nützlich ist, wird sie halt eben vernachlässigt und nicht gepflegt. Und deswegen, oder eben im schlimmsten Fall sogar weggemacht sozusagen, weil sie stört. Und das ist unser Ansatz. Wir wollen halt quasi Landwirte wieder dazu motivieren, nützliche Hecken zu pflanzen und machen das als Bildungsprojekte, was sozusagen dann der zweite Teil ja auch ist. Also es gibt halt sehr wenig Kontakt ja zwischen, Verbraucherinnen und Landwirten und sehr viele Vorurteile auch auf beiden Seiten. Und das Schöne an unseren Projekten ist, wir kommen dann halt mit Freiwilligen auch aufs Feld und es gibt dann auch Meet the Farmer, also dass die Landwirte auch vorbeikommen, zum Teil auch selber mit anpacken. Und da finden dann Begegnungen statt. Und das ist einfach auch noch ein schöner Nebeneffekt unserer Arbeit, dass wir diese Verbindungen wiederherstellen. Also genau wie Hecken halt Landschaften verbinden oder Lebensräume verbinden, verbindet unsere Arbeit halt eben mit den Hecken dann auch wieder Menschen miteinander. Und das ist uns auch wichtig.
Ja, Alex, und wie viel Einsätze macht ihr so pro Jahr? Und an wie vielen Orten und wie viel Personen sind da so involviert bei so einem Einsatz?
Also wir haben ja eben so eine kleine saisonale Beschränkung. Also wir können halt pflanzen von, Oktober bis Nikolaus und dann im Frühjahr, je nach Wetterbedingungen, so im März, April noch. Und da schaffen wir dann so im Herbst, Winter ein Dutzend und vielleicht auch nochmal, nicht ganz ein Dutzend hinterher im Frühjahr. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, seit unserer Gründung haben wir halt mehr als 1000 Freiwillige aufs Feld gebracht. Also wirklich auch von klein bis groß und an 26 verschiedenen Orten gepflanzt. Also es sind 26 verschiedene landwirtschaftliche Betriebe, auf denen wir Hecken gepflanzt haben in der Metropolregion Hamburg und zwar auch letztes Jahr zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde mich freuen, wenn wir vor allem in die Richtung noch ein bisschen weiter vorstoßen könnten. Aber das ist auch erst seit kurzem so, weil ich war damit auch lange allein und das ist auch inzwischen eine Menge an Equipment, die da bewegt werden musste. Das hat uns lange begrenzt und jetzt bin ich halt happy, dass wir das inzwischen so aufgestellt haben logistisch, dass das durchaus jetzt auch mehr werden darf. Deswegen hoffe ich auch, dass wir da eher noch mehr schaffen.
Und wenn du Equipment sagst, dann ist das Werkzeug, das ihr da für die Einsätze braucht.
Also wir sagen ja, wir machen Bildung, Beratung und praktische Naturschutzarbeit. Das heißt, diese Bildungsprojekte sind auch schon so angelegt, dass sie halt zum Erlebnis werden. Also weil nur dann, wenn es ein Erlebnis wird, dann kommt auch wirklich was in den Köpfen an. Oder beziehungsweise eigentlich muss man die Herzen erreichen, damit die Menschen dann später auch drüber, also was verinnerlicht haben halt einfach, warum Hecken gut sind. Und ich glaube, dass ein Grundthema all unserer Umweltschäden sozusagen ist, dass Menschen diese Naturverbindung fehlt. Und deswegen ist uns das so wichtig, sie halt raus aufs Feld zu holen und da wirklich einen guten, also man muss sich ja vorstellen, das ist ja in der kalten Jahreszeit, es kann halt auch die ganze Zeit regnen an so einem Tag. Und wenn man dann da mit einer, ja weiß ich nicht, Berufsschulklasse draußen steht, dann ist das halt total gut, wenn die dann auch noch einen heißen Eintopf kriegen und sich nicht nur, also nicht nur frieren so, sondern halt die Lust nicht verlieren. Deswegen gibt's da, also hat das so ein bisschen den Eventcharakter, sage ich mal. Also wir haben ein Pavillon, wir haben eine Feldküche, wir haben, es gibt so ein paar ja, Kekse und dann kochen wir auf dem Feld. Und wenn es möglich ist, halt auch mit dem Gemüse oder den ja, Lebensmitteln, die auch dort produziert wurden oder werden. Und das macht es dann auch noch mal rund. Also das ist dann auch noch mal einfach ganz deutlich, dass man, wenn man eine Hecke pflanzt, halt eben auch in diese, ja, also die Bedingungen verbessert sozusagen, zu denen unsere Lebensmittel auch hergestellt werden. Und genau, und das ist halt einfach viel. Genau, und dann kommen halt Spaten sind schwer und dann, was braucht man noch? Kompost und Pflanzenkohle und was wir dann halt alles so dabei haben. Ja, Sitzbänke. So, also genau, es soll halt einfach niemand leiden bei den Aktionen. Also es ist jetzt immer noch kein Verwöhnprogramm, sage ich mal, aber wir bemühen uns, dass das halt zum guten Erlebnis wird und nicht am Ende nur hängen bleibt, es war nass und kalt und...
Und anstrengend, genau. Ja.
Und anstrengend, genau, ja. Also und ja, also das ist schon... Und das ist dann einfach auch schön, in den Abschlussrunden zu sehen, dass das wirkt.
Das heißt, so ein Event... nenne ich es jetzt mal, das ist dann auch so, erstreckt sich dann über den ganzen Tag, oder?
Ja, also und, und dann hat man ja manchmal recht kurze Tage im Winter, das heißt, wir beginnen dann auch früh, also das kann schon, genau, also es fordert schon auch den Freiwilligen was ab, finde ich. Und umso toller ist das, wie viele Menschen auch echt Bock haben, trotz dieser Bedingungen halt mit anzupacken. Also die Menschen haben einfach so ein großes Bedürfnis, auch angesichts dieser ganzen Krisen, die wir gerade erleben, in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen. Und ich glaube, wir bieten da zumindest irgendwie eine Form von Möglichkeit, das zu tun. Und ja, es ist manchmal sehr berührend, wie das auch dann Wirklichkeit wird an so einem Tag auf dem Feld, wo man hinterher sieht, was man geschafft hat. Und ja.
Ja, und du erwähntest es gerade, ihr macht dann eben auch Abschlussrunden. Also das heißt ich gehe davon aus, Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen dann ihre Erfahrungen und wie sie eben dieses die Pflanzaktion empfunden haben und erzählen über die Selbstwirksamkeit, die du erwähnt hast, wie sie die erfahren haben. Was ist so das Feedback, das du da von Schulklassen und Freiwilligen bekommst nach so einem Tag?
Also bei den Schulklassen ist es oft die Überraschung, dass der Tag doch gut ging, obwohl das Wetter so schlecht war. Also das ist wirklich toll. Also wenn man da morgens, also wir machen auch eine Eröffnungsrunde, und wenn man morgens beim Check-in quasi die Aussage hat, ja, ich hatte nicht so Lust, wollte nicht aufstehen und so, und dann hinterher hat doch Spaß gemacht, war ganz gut und ich habe irgendwie viel mehr Sachen kennengelernt, als ich vorher kannte. Also das ist dann super für mich ein Glücksmoment, weil also mehr kann man ja gar nicht wollen. Das ist bestimmt nicht bei allen jetzt, weil so Schülern, die nicht freiwillig da sind, der Fall. Aber wenn man da einige erreicht hat, ist das mega. Also das ist einfach toll. Und bei den Freiwilligen ist das, dass die es einfach sehr formulieren, wie sie das in ihrem Alltag einfach nicht mehr haben. Und wie das ist einfach, dass sie dankbar sind für diese Gelegenheit, rauszukommen. Viele formulieren das auch, dass sie das schön finden, mit den Landwirten in Kontakt zu kommen, dass sie das in Gruppe auch wichtig finden. Ich glaube, uns fehlt gerade ja auch gesellschaftlich vielleicht Verbindung und das passiert an so einem Tag und wird dann auch entsprechend formuliert.
Das heißt auch einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl, oder? Dass neben dem umweltlichen Aspekt da einfach auch und die soziale Komponente, die dann eine unheimlich große Rolle spielt.
Ja, ich glaube, die pflegen wir auch sehr im Verein. Ja. Und die Hecke ist dafür auch ein tolles Beispiel. Also in der Hecke kommen ja auch eben einfach ganz viele verschiedene Arten zusammen. Und die haben alle ja, also viele laufen ja an der Hecke vorbei und sehen einfach nur grün und Gestrüpp. So. Und Wenn man halt genauer hinsieht, dann sieht man ja, dass da viele verschiedene Sträucher auch drin wachsen und einige sind unscheinbar, andere haben eine super tolle Blüte, wieder andere haben die leckersten Früchte, andere sind giftig, aber dafür eigentlich Heilpflanzen und einige wachsen langsam, andere schnell und genauso ist es ja irgendwie, also so, und alles zusammen greift halt ineinander und wird zur Hecke und einem wunderbaren, vielfältigen Lebensraum und das kann man so schön auf ja, menschliche Gemeinschaften auch übertragen.
Alex, lass uns über die ganzen verschiedenen Vorteile der Hecke nochmal im Detail sprechen. Weil das ist ja ein absolut unterschätzter Lebensraum.
Genau, also du hast schon gesagt, als Lebensraum unterschätzt, also bis zu 7000 verschiedene Tierarten leben in so einer Hecke und das geht halt wirklich von der kleinen Ameise, ne, über Schmetterlinge, Wildbienen, dann Vögel natürlich, die da Nistplätze finden in dem dichten Gestrüpp und aber eben auch Nahrung und Nahrung nicht nur die Insekten im Sommer, sondern auch im Winter, die Früchte, die lange an den Sträuchern hängen, die sind halt bis in den späten Winter hinein die Notnahrung für unsere Standvögel. Und dann aber eben auch Säugetiere, also Füchse, Rehe, Marder, also man findet alles wirklich in der Hecke. So, und das ist die eine Faszination. Und dann gibt's aber eben noch einen anderen Teil. Die Hecke ist auch ein heimlicher Klimaheld. Also das übersehen halt viele. Sträucher sind Pflanzen. Sträucher betreiben genau wie Bäume Photosynthese. Und das nicht schlecht. Also es gibt Untersuchungen vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz und die haben wirklich untersucht, wie viel Kohlenstoff Hecken binden. Und das ist genauso viel Kohlenstoff wie Wald. Also, und jetzt fragt man sich, wie schafft das diese? Also die Sträucher sind ja kleiner als Bäume und so. Ja, aber die wachsen halt sehr schnell und dann produzieren sie halt auch enorm viel Biomasse und man kann sie eben ja auf den Stock setzen und nutzen. Also man kann eben auch sozusagen, die oberirdische Biomasse kann man wegnehmen, kann Hackschnitzel draus machen, hätte man noch einen Zusatznutzen, nachwachsender Rohstoff und behält aber sozusagen die Lebensfähigkeit des Strauches, der dann wieder neu ausschlägt. Also und das Thünen-Institut hat halt rausgefunden, dass 40% der Kohlenstoffbindung von alten Hecken und Knicks tatsächlich in dieser, also unterirdisch stattfindet und nicht oberirdisch. Und man kann sich das vielleicht veranschaulichen, oder das war eine Zahl, die mich beeindruckt hat. Also so ein Haselstrauch zum Beispiel, der wird ab 80 Jahren vergreist der halt. Und wenn man den aber regelmäßig auf den Stock setzt, also bis zu dem Wurzelstock runterschneidet, dann lebt er sehr viel länger. Da hat man nämlich Wurzeln in so alten holsteinischen Knicks gefunden, die waren 300 Jahre alt. So, und der Haselstrauch schlägt halt neu aus, verjüngt sich, hat wieder frisches Laub, trägt Früchte. Also das ist genau der Punkt sozusagen, wo die Nutzung von Hecken so sinnvoll wird. Und wir dann eben das Holz nutzen können als nachwachsenden Rohstoff. Und wir denken immer an Hackschnitzel, aber es gibt ja auch modernere Nutzungen noch von so, sag ich mal, kleinem Holz.
Was gibt's da für Nutzungsformen?
Entweder als Futterzusatz für Vieh genutzt zu werden oder um Bodenverbesserungen zu erreichen. Also Terra Preta ist vielleicht sowas, was einige schon gehört haben. Diese Struktur der Pflanzenkohle sozusagen ist wie ein Schwamm. Also sie bindet, also kann Wasser speichern, aber dann auch eben wieder abgeben. Also was eben für unsere ja Extremwetterverhältnisse in Zukunft auch vielleicht wichtig sein kann. Und diese Strukturen helfen sozusagen auch diesem ganzen Mikrobiom im Boden. Also es ist einfach dann eine super Umgebung sozusagen, wo sich diese Bodenorganismen gut ansiedeln können. Genau, das ist eine Nutzungsmöglichkeit und die andere Nutzungsmöglichkeit ist halt in so Richtung Bio, Raffinerien sozusagen zu denken. Also im Holz steckt auch ein Stoff, der nennt sich Lignin. Das ist eigentlich der bei der zum Beispiel Papierherstellung nicht so beliebte Stoff, aber der könnte ein Plastikersatz werden. Also da gibt's nicht nur Forschung, sondern auch wirklich schon erste Umsetzungen sozusagen, wo Lignin als Plastikersatz, grüner Plastikersatz sozusagen auch schon auf industrieller Basis hergestellt werden kann. Und das alles bedeutet, dass wir halt in Zukunft immer mehr Holz brauchen werden. Und wir können dieses Holz nicht nur aus der Forstwirtschaft holen. Noch schlimmer wäre ja, es aus anderen Ländern zu holen, um unseren Bedarf zu decken. Sondern ich glaube halt, oder unser Verein vertritt die Haltung, dass es halt wichtig wäre, auch diese anderen Strukturen nachhaltig zu nutzen. Also wir brauchen im Grunde ein übergreifendes Heckenmanagement. Also genauso wie wir unsere Wälder ja managen, brauchen wir im Grunde auch ein Heckenmanagement. Was nicht so einfach ist, weil das ja immer Privateigentum ist. Und um das nachhaltig zu gestalten, bräuchte es halt wirklich also jemand, der dafür zuständig ist, all diese verschiedenen Eigentümer auch zusammenzubringen.
Und da kommen auch wieder die politischen Rahmenbedingungen ins Spiel, oder?
Ja, genau. Was ich auch noch spannend finde an der Hecke, ist, dass sie halt nicht nur im Sinne von Kohlenstoffbindung ein super der Klimaschützer ist, sondern dass sie auch, wenn wir jetzt die Erderwärmung nicht mehr in dem Maße aufhalten können, wie wir uns das alle vielleicht wünschen, dann müssen wir einfach auch Klimaanpassungsmaßnahmen treffen. Und Hecken tragen halt in dieser Agrarlandschaft, Kulturlandschaft extrem zur Klimaresilienz bei. Also zum einen stabilisieren sie den Wasserhaushalt, also einfach, weil da, wo Wurzeln sind, auch Wasser aus dem Boden geholt wird und auch besser gespeichert wird. Und aber auch im Sinne des Erosionsschutzes. Mhm. Also man weiß, dass die Hecke Schatten wirft, aber sie wirft sozusagen auch Windschatten. Also die Austrocknung von Feldern, denkt man ja immer, wäre über die Sonne. Aber das ist ja nicht so. Wer schon mal Wäsche an einem bedeckten Tag sozusagen, aber windigen Tag auf eine Leine gehängt hat, der weiß, dass das, oder beim Camping oder so, dass das T-Shirt dann halt trocknet, nur durch den Wind. Also und der Wind sozusagen nimmt tatsächlich viel mehr Feuchtigkeit auf, als die Sonne für Austrocknung sorgt. Das heißt, unser Erosionsproblem ist vor allem der Wind, der über Felder streicht. Und das Schlimmste ist ja, wenn die Erde ausgetrocknet ist, die Ackerkrume, dann nimmt der Trick der Wind sie auch noch fort. Und die Hecke ist halt hält den Wind von den Feldern ab. Und es gibt Untersuchungen dazu, wo man sagt, diese Wirkung ist sozusagen das 25-fache der Heckenhöhe. Also wenn jetzt eine Hecke 10 Meter hoch ist oder sagen wir 5, dann ist das halt eine Wirkung, die bis zu 125 Meter ins Feld hineinreicht.
Weil es sozusagen den Wind nicht in dieser Ausprägung dann über das Feld laufen lässt, ne?
Genau, also das wird halt sozusagen abgelenkt und abgebremst.
Ja.
Und auch dafür ist zum Beispiel wichtig, dass es eine gut gepflegte Hecke ist. Also, aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Man kann irgendwie sozusagen sehen, wie die Windverwirbelungen sind, je nachdem wie lückig. Also eine Baumreihe hält halt nicht so gut ab wie eine Strauchreihe. Das kann man sich vielleicht aber auch vorstellen.
Noch andere Vorteile, die die Hecke bietet?
Na, wir haben über Agroforstwirtschaft noch gar nicht gesprochen. Also ein Weg sozusagen, die Hecke zu modernisieren und wieder nutzbarer zu machen, ist eben auch Agroforstwirtschaft. Also da gibt's ja, also was ist Agroforstwirtschaft? Das ist irgendwie eine Kombination von Gehölzen und sonstigem Anbau. Also ich kann mir vorstellen, ich habe, keine Ahnung, Esskastanienbäume und darunter weiden die Kühe. Oder ich habe Hühner unter Holundersträuchern oder ich baue Getreide an und dazwischen stehen Pappelreihen. Da gibt es alle möglichen Formen und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, jetzt sage ich mal, ertragsorientierte Landwirte vielleicht auch zu motivieren, wieder mehr Vielfalt einfach in die Fläche zu bringen. Das ist dann immer noch sozusagen eine Monokultur. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte das wirklich für einen Ertrag nutzen, dann muss das ja auch effizient beerntbar sein. Mhm. Und dann pflanze ich natürlich nicht in der Vielfalt, wie wir jetzt unsere Naturschutzhecken pflanzen, wo ja dann, was weiß ich, manchmal 15 verschiedene Arten halt irgendwie drin stehen. Sondern dann mache ich halt vielleicht wirklich nur eine Reihe Kornelkirschen oder eine Reihe Holunder und so weiter. Es bringt halt trotzdem viel mehr Vielfalt in die Flächen, die wir haben. Also die ja oft wirklich hektarweise einfach nur Mais oder sonst was sind. Genau. Die Agroforstwirtschaft hätte wiederum für Landwirte auch den Vorteil, dass sie eben dann nicht unter die Naturschutzgesetze fallen. Und dann können Landwirte auch mal was ausprobieren und sind nicht sofort sozusagen auf Generationen hinaus verhaftet, das, was sie da ausprobiert haben, zu erhalten.
Ja, und was kann man alles aus den Früchten machen? Die haben doch auch einen Nutzen.
Ja, genau. Also deswegen glauben wir auch, dass es irgendwie spannend wäre, wenn man die zum Beispiel in Agroforstwirtschaft anbauen würde und wir mal so Früchte auch wieder entdecken würden, wie Kornelkirschen zum Beispiel, super lecker. Oder Felsenbirnen, auch mega lecker. Und wir versuchen jetzt erstmal sozusagen, das in die nächste Generation zu bringen, die sowas auch verarbeiten könnte. Und zwar haben wir so ein Programm, ein Bildungsprogramm aufgesetzt, das heißt Hection. Und da bringen wir BerufsschülerInnen, also angehende KonditorInnen aus Hamburg aufs Feld. Und zwar, dann erleben die den ganzen Lebenskreislauf der Hecke sozusagen. Also wir pflanzen mit ihnen eine Hecke. Dann kommen sie im nächsten Frühjahr nochmal wieder und machen eine Anwuchspflege, also um den jungen Sträuchern einfach zu helfen, gut anzuwachsen. Also das ist dann so Beikrautbeseitigung, Unkrautjäten, wird man im Garten sagen. Genau, und dann machen wir mit ihnen einen Erntespaziergang, wo sie dann ein bisschen kennenlernen können, was man so direkt vom Strauch naschen kann oder wie man, also viele Früchte, muss man sagen, sind ja auch gar nicht so direkt vom Strauch zu naschen, sondern muss man verarbeiten. Also eine Schlehe braucht zum Beispiel den Frost und ja, also ein bisschen Zucker tut auf jeden Fall auch gut, damit sie wirklich lecker schmeckt. Oder bei den Hagebutten will man auch nicht das Juckpulver mitessen, sondern muss halt das Fruchtfleisch trennen von den Kernen. Genau, also aber bei diesem Erntespaziergang kriegen sie überhaupt erstmal eine Idee davon, was eigentlich Essbares eigentlich am Wegesrand wächst. Und dann dann verarbeiten sie sozusagen das Fruchtmark später, also das haben wir dann nicht geerntet, sondern das kaufen wir dann tatsächlich ein, weil wir das in der Menge sozusagen bei so einem Erntespaziergang nicht leisten könnten. Und dann verarbeiten sie das Fruchtmark zu Tartlett. Und das ist wirklich Teil des Curriculums auch. Also es ist eine quasi Prüfungsaufgabe. Es sind dann also kleine Mürbeteig-Törtchen mit all diesen Heckenfrüchten. Also und ein kulinarisches Abenteuer für uns. Also wir machen dann einen Rundgang, wo dann auch verkostet wird. Und es ist dann wahnsinnig vielfältig, so kreativ. Und also das Schöne finde ich halt daran, am Anfang bringen wir sozusagen diese jungen Menschen aus ihrer Komfortzone heraus. Die stehen dann da mit uns auf dem Feld, wissen vielleicht auch noch gar nicht so genau, was soll das hier eigentlich alles. Und am Ende dieses Jahres kommen wir dann zu ihnen und sie sind halt voll in ihrem Element und haben dann begriffen wirklich, warum sie diese Hecke vor einem Jahr gepflanzt haben, weil sie halt selber voll drin stecken. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Bildungsprogramm, von dem wir uns freuen würden, wenn wir es auch noch die nächsten Jahre fortführen können. Aber da fehlt uns gerade ein bisschen das Funding. Aber genau, das wird sich finden. Und ja, solche Sachen sind einfach dann rund, finde ich. Also ja, sowas ist richtig schön.
Also an dieser Stelle der dezente Hinweis, ihr habt es rausgehört, da wird noch Funding benötigt. Finde ich ein sehr schönes Projekt. Also für alle, die jetzt sich angesprochen fühlen, da geht noch was.
Danke so. Für den Werbeblock.
Alex, wir haben heute mal was Neues dabei. Wir haben eine Expertenfrage dabei. Ich habe ihn heute am Anfang des Podcasts schon erwähnt, den Tobias Wohlleben von der Wohllebenswaldakademie, die wir auch globetrotterseitig unterstützen. Für alle, die Interesse haben, reinzuhören, Episode 25. Da sprechen wir mit den Wohllebens über den Erhalt der deutschen Urwälder. Und genau, zur eigentlichen Frage von Tobias. Alex, bist du bereit?
Ich bin gespannt, ja. Ich hoffe, ich kann sie beantworten.
Ja, da bin ich ganz sicher, dass du das kannst. Also, Tobias fragt, eigentlich bringen Hecken nur Vorteile. Sie schützen vor Erosion, fördern Bestäuber, speichern CO2 und bieten Lebensraum für unzählige Arten. Trotzdem ist es in der Praxis oft gar nicht so einfach, Landwirtinnen und Landwirte davon zu überzeugen, Fläche für Hecken bereitzustellen. Wie gelingt es euch, diese Begeisterung zu wecken? Was sind eure besten Argumente oder Erfahrungen, die den Knoten platzen lassen?
Naja, also dafür muss man ja auch mal ein bisschen tiefer eintauchen, glaube ich, wie Landwirtschaft funktioniert. Und für Landwirte bedeutet halt, eine Hecke zu pflanzen als Naturschutzhecke, also wirklich, dass die halt später unter Naturschutz steht. Also nach 6-7 Jahren, je nach Bundesland ist das verschieden, steht die dann unter Naturschutz und darf nicht mehr beseitigt werden. So, das finden wir, wenn wir, also als Naturschützer finden wir das toll. Als Landwirt ist das halt ja eine Entwertung sozusagen des Eigentums. Also in dem Fall kann ich halt nicht mehr über mein Eigentum so bestimmen, wie ich das vorher konnte. Und ich bin als Betrieb auch über Generationen ja dann nicht mehr so flexibel. Also ist es sozusagen für den Landwirt tatsächlich eine betriebswirtschaftliche Frage auch, ob er sich die Hecke leisten kann. Und wir denken halt, das ist sozusagen der politische Teil unserer Arbeit, dass man die politischen Bedingungen so ändern müsste, dass der Landwirt halt nicht draufzahlt, wenn er eine Hecke pflanzt, weil er hat ja dann später auch noch die Pflege. Und es gibt auch, also jetzt, ich will nicht zu tief jetzt an der Stelle eintauchen. Also es ist für den Landwirt auf jeden Fall eine Belastung, eine Hecke neu anzulegen. Und um Landwirt davon zu überzeugen, kommt es einfach drauf an, welchen Landwirt man vor sich hat. Wir haben zum Glück auch sehr, sehr viele, sag ich mal, Familienbetriebe oder auch eben sowieso schon ökologisch wirtschaftende Landwirte, die verstehen den ganzen Zusammenhang von, da auch schon erwähnt wurde, Bestäuber und Schädlingsvertilger sind ja auch noch so ein Faktor, der halt in der ökologischen Landwirtschaft dann einfach eine Rolle spielt. Also Schädlingsvertilger klingt jetzt so hochgestochen, das sind einfach Vögel, die Insekten fressen. Die braucht es halt einfach in der Ökolandwirtschaft. Das heißt, da rennen wir manchmal offene Türen ein, weil da einfach nur die Kapazität fehlt, es umzusetzen. Oft gibt es da sogar schon den Wunsch nach Hecken. Und bei, konventionell und sehr profitorientiert wirtschaftenden Landwirten, da bräuchte man einfach andere Bedingungen. Also da müssen wir einfach endlich unsere Agrarsubventionsstruktur verändern und nicht mehr Fläche fördern, sondern wirklich Ökosystemleistung von Landwirten. Und da können wir als Verein zwar die Trommel für rühren und da können wir auch irgendwie versuchen, Einzelne zu überzeugen, aber damit das strukturell sich verändert, muss sich eben auch auf dieser Subventionsebene, auch bei den Agrarsubventionen einfach fundamental was verändern.
Und gibt es da sozusagen aber auf politischer Ebene denn Entwicklung in diese Richtung oder gibt es bestimmte Entwicklungen?
Sagen wir mal, wir waren da schon mal, Richtung? Genau, sagen wir mal, wir waren da schon mal weiter. Sind ja selber nur ein kleiner Verein und politisch nicht schwergewichtig. Wir haben aber sozusagen Partner, Lobbyvereinigungen für unser Ziel quasi. Da gibt es zum Beispiel die Baumland-Kampagne, mit der wir letztes Jahr einen internationalen Heckenkongress veranstaltet haben in Hamburg. Oder es gibt eben auch, das ist ja sozusagen der nutzenfokussierte Aspekt von Hecken, Agroforstwirtschaft zu betreiben. Und da gibt es den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft, der sehr aktiv ist, auch in Berlin. Und und da ist einfach wichtig, sozusagen die Förderbedingungen. Also es geht immer um die finanzielle Verbesserung dieser Förderung für diese Ökosystemleistung, die der Landwirt dann eben erbringt. Und ja, da hatten wir halt vor 2 Jahren die Möglichkeit, das zu ändern, ist dann halt politisch EU-weit nicht gewollt gewesen und jetzt gerade, sage ich mal, sind auch nicht unbedingt die Kräfte an den Steuerknüppeln, die das vorantreiben. Da gibt es eigentlich eher gerade, glaube ich, eine Rückwärtsbewegung leider. Genau, aber ich habe Hängeretter gegründet, um mich politisch nicht frustrieren zu lassen, sondern einfach schon mal zu tun. Wir halten da das Fähnchen hoch,
Und gibt es, kannst du Erfahrungen teilen, was ist so Feedback von Landwirtinnen oder Landwirten nach so einer Pflanzaktion, nach auch so einer Begegnung mit Schulklassen vielleicht, mit Konsumentinnen und Konsumenten nach so einem Tag?
Ja, also ich denke dann sofort an eine Situation, die wir hatten und dann kriege ich auch so ein bisschen Gänsehaut. Es gibt einfach so berührende Momente. Das war im Rahmen des Heckenkongresses tatsächlich letzten Oktober. Und da haben wir für den Kattendorfer Hof mit dem Kattendorfer Hof zusammen 200 Meter Knick gepflanzt. Und man muss sich das so vorstellen, der Wall war schon da. Also Knick ist so diese typische norddeutsche Wallhecke. Also da gibt es einen Erdwall und auf dem wachsen die Sträucher. Dieser Wall sozusagen, dieser Erdwall, der war halt schon mehrere Jahre da und es fehlten einfach die Kapazitäten, das weiterzutreiben. Und dann sind wir da halt gewesen mit mehr als 60 Freiwilligen, verkochendes Gemüse, also der Gemüseacker war direkt neben diesem Knick und dann haben wir halt Gemüse von diesem Gemüseacker in der Feldküche auch gehabt und wir haben alle angepackt und am Ende stand der Zaun, damit das Rehwild, das sozusagen nicht auch unsere jungen Sträucher direkt im Folgewinter wieder auffrisst und es war einfach dann fertig. Und und der Landwirt stand dann einfach in dieser Abschlussrunde, die wir machen und er hatte Tränen in den Augen. Und also ich glaube, das ist Kommentar genug. vielleicht noch einen Aspekt, den finde ich eigentlich, also eine Sache, die ja irgendwie oft, ja weiß ich nicht, übersehen wird oder so, aber Hecken sind halt auch einfach schön. Also wer halt irgendwie so durch die Landschaft radelt im Frühjahr, wenn all die Schlehen blühen oder ja im Winter, wenn die roten Hagebutten in den eigentlich kahlen Sträuchern hängen und die Vögel dann da drin sitzen, also das trägt doch zu unserer Erlebniswelt bei und zur Ästhetik. Also es
ja,
ist
bringt
nochmal
eine zusätzliche
durch,
Ästhetik. Na,
ja. Also wer möchte durch eine Agrarwüste radeln? Niemand. So. Aber durch strukturreiche Landschaften, wo die Vögel singen, ja, ist doch was ganz anderes.
Da muss ich mal fragen, weil das ist ja unheimlich viele Projekte, die ihr da macht und unheimlich viel, was es zu koordinieren gibt. Du bist ja Geschäftsführerin von den Heckenrettern. Wie viele andere Personen sind bei den Heckenrettern angestellt? Also wie groß ist das Team? Weil, also ich stelle mir das gerade vor, was du auch beschrieben hast, logistisch, von den Werkzeugen her, alles zu organisieren, ist ja ein enormer Aufwand, den ihr da betreibt.
Ja, das stimmt und ich bin sehr, sehr glücklich, dass seit letztem Jahr habe ich überhaupt ein Team hauptamtlich sozusagen, wobei ich wirklich gerne betonen möchte, dass das eben auch ein auch ehrenamtlich getragener Verein ist. Also wir bilden nicht nur alles hauptamtlich ab. Mir war das nur wichtig sozusagen auch hauptamtlich was abzubilden, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo das nicht mehr so leicht ist mit dem Ehrenamt überhaupt so die Freizeit zu finden, um das zu tun. Also da verändert sich ja auch gerade was oder auch in dem Commitment von manchen Menschen. Deswegen haben wir sozusagen diesen Weg gewählt, Pflanzaktionen zu machen, wo dann man so punktuell andocken kann, einfach als Freiwillige für einen Tag. Und genau, und trotzdem gibt es noch wahnsinnig viele Bereiche in unserem Verein, die auch regelmäßig ehrenamtlich getragen werden. Und wir haben so ungefähr 20 Menschen, die sich regelmäßig bei uns im Verein engagieren und auch die Strukturen mittragen. Mhm. Und das hat, und genau, und im hauptamtlichen Bereich sind wir jetzt stark gewachsen. Also seit letztem Jahr haben wir überhaupt ein Team und dieses Jahr sind wir jetzt schon zu sechst. Und das sind so 3,2 Vollzeitstellen, die wir uns teilen. Wir sind ja soziokratisch organisiert, aber das führt vielleicht zu weit auch. Also das ist auch ein bisschen der Versuch, einen Verein basisdemokratisch zu führen und trotzdem effektiv zu bleiben, sag ich mal. Wir entscheiden alles im Konsent. Also wir machen die Dinge so, dass keiner Bedenken hat, sie zu machen. Und ja, wenn das von Interesse ist, können wir darüber reden.
Unbedingt, lass uns darüber noch sprechen. Wir sprechen hier im Podcast ja auch oft über Themen der Gemeinwohlorientierung oder Verantwortungseigentum. Das sind Themen, die uns umtreiben. Und insofern erzähl bitte unbedingt gerne, weil es geht ja auch nicht nur um das Was, sondern wirklich auch um das Wie. Und erzähl bitte mehr darüber, wie ihr als Team den Verein führt.
Ja, also ich habe das ja vorhin schon mal in dieser Gründungsgeschichte so erwähnt. Ich bin damit ja alleine losgetrappelt. Und dann war halt irgendwann klar, okay, als Unternehmen bringt das nicht die Wirkung, die ich ja eigentlich mir gewünscht habe im Naturschutz mit dem Eis. So, und dann war die Frage, kann man daraus einen Verein machen? Und für mich war dann, habe ich sozusagen dann eine Art Strategietag gemacht mit allen, die schon so ein bisschen an das Eis angedockt hatten. Und dann hat man im Verein gesehen, dann hat man gesehen, okay, da kann man einen Verein draus machen. Es gibt genug Interesse, um das zu tragen. Aber es blieb trotzdem immer so ein bisschen, ich war halt so die Gründungsfigur und alles war so zentriert um mich. Und dann habe ich glücklicherweise die Soziokratie kennengelernt, also die sozusagen der Versuch ist, basisdemokratisch Organisationen aufzustellen, aber dabei die Effektivität sozusagen nicht zu verlieren. Und dabei geht es um die Art, wie man Entscheidungen trifft und auch die Art, wie man die Organisation strukturiert. Also es gibt dann sozusagen Kreise und diese miteinander verkoppelt. Und aber ganz wichtig ist, dass Treffen halt vorbereitet werden durch so bestimmte Rollen. Es gibt immer eine festgelegte Moderation und auch für die Moderation eine sehr, manche empfinden das als starr, andere als sehr hilfreich festgelegte Art sozusagen zur Meinungsfindung zu kommen, indem man Runden macht und alle Stimmen hört. Also auch die Leisen kommen halt dran. Und meine Stimme als Geschäftsführerin hat dann in so einer Runde nicht mehr Gewicht als also eine beliebige ehrenamtliche Stimme im Verein. Und ich habe eine wahnsinnige Kraft erlebt, als wir unsere Vision in einem Konsens halt verabschiedet haben. Also wir haben alle gemeinsam unsere Vision entworfen und darin liegt für mich eigentlich die Geburtsstunde des Vereins. Der ist zwar 2020 gegründet worden, aber 2021 hatten wir ein Treffen, wo wir die Vision verabschiedet haben und da waren dann plötzlich alle an Bord, weil alle sich gehört gefühlt haben in diesem Konsensverfahren. Und das ist für mich ein großes Glück sozusagen, diese Organisationsstruktur für uns gefunden zu haben, ja, die motivierend ist, die es aber eben auch ermöglicht, sozusagen in diesem hauptamtlichen, ehrenamtlichen auch voranzugehen.
Weil das ist ja auch für Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, die sich vielleicht auch in der Vereinsgründung befinden oder gedanklich damit auseinandersetzen. Und auch mit dem Wie, gibt es da, sagen wir mal, vielleicht auch Vorurteile, die dir begegnet sind oder du vielleicht auch selber hattest, die dir im Laufe sozusagen der Etablierung eigentlich sich, weil du sagtest auch gerade eingangs, also auch effektiv zu bleiben. Da dachte ich gleich so, das ist ja oft so ein gehörter Vorwurf oder so, das ist ja, das dauert dann aber immer so lange und das ist so zäh und so weiter. Was sind so deine Erfahrungen, die du da vielleicht dahingehend auch teilen kannst?
Naja, ich bringe sozusagen aus dem Privaten, also aus einem Wohnprojekt, in dem ich gelebt habe, so eine Konsensstruktur mit. Und Konsens heißt ja, dass alle dafür sein müssen. Also alle müssen dem zustimmen. Und das ist halt wahnsinnig schwer herzustellen, weil niemand, also nie sind sich alle irgendwie, ja, haben alle dieselben Präferenzen. Und bei der Soziokratie geht es eben um diesen Konsent mit T am Ende. Und der heißt nur, dass man sozusagen, der hat so bestimmte Bedingungen, die es einem leicht machen, weiterzugehen. Und zwar gibt es eine Laufzeit. Also jeder Beschluss sozusagen wird nur für eine bestimmte Zeit getroffen und dann wieder evaluiert. Und dann gibt es sozusagen zwei Grundsätze, die es einem ja leicht machen, in den eigenen Toleranzbereich zu kommen. Also, dass man eben nicht seine Lieblingslösung am Ende rauskriegt, sondern einfach nur sagt, ja, da kann ich mitgehen. Also, das ist good enough for now und safe enough to try. Genau, und alles immer gebunden oder bezogen auf die Ziele, die alle gemeinsam haben und die auch formuliert sind. Sodass man nicht einfach nur aus, nö, will ich nicht, Bockigkeit, keine Ahnung, Veto einlegen kann. Und genau, also in dieser Argumentation auf Ziele hin und in diesem, ja, ich darf mir das ja in einem halben Jahr noch mit allen zusammen angucken, ob das auch, also wie es jetzt wirklich geklappt hat, das macht es einfach wahnsinnig leicht, in diesen Toleranzbereich zu gehen. Und genau, das führt dann eben zur Effektivität. Also mich hat das überzeugt. Für uns war das, weil es ja auch ursprünglich für mich eine Gründung eines Sozialunternehmens war, schon von Anfang an klar, dass sozusagen die Organisation auch teilweise zumindest hauptamtlich, also in den wichtigen, entscheidenden Punkten sozusagen hauptamtlich organisiert sein muss und dass wir es auch schaffen müssen, das zu finanzieren. Also dass es halt so ist, dass es nicht in Selbstausbeutung endet, sondern dass sich das auch nachhaltig trägt, indem da eine Basis ist, die funktioniert. Und da bin ich einfach so wahnsinnig dankbar, dass es eben dann auch ja, Organisationen gibt, die Mittel haben, die wir nicht haben und die sich mit uns zusammentun, uns unterstützen. Also sehr dankbar auch für die Unterstützung von Globetrotter, weil ohne sozusagen diese anderen Player, die genau, deren Kerngeschäft das vielleicht nicht ist, aber die Mittel haben, das zu unterstützen, ohne die wäre halt unsere Arbeit überhaupt gar nicht möglich. Und genau, dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass es diese Unterstützung gibt und dass man da Ressourcen zusammenbringt, also die finanziellen und die, sag ich mal, Kopf- und Herzensressourcen da einfach dann zusammenkommen dürfen.
Ja, ich kann das nur zurückgeben. Wir können einfach unheimlich stolz sein, so ein tolles Projekt, wie ihr es habt, unterstützen zu können. Und das hat ja auch die Jury letztendlich dazu bewogen, euch zu unterstützen. Und naja, es bestätigt sich jedes Mal, wenn wir zusammen sprechen und jetzt heute auch in unserem Gespräch hier im Podcast. Also mich macht das auch sehr glücklich. Und ich habe schon gedacht, also eigentlich müssten wir bei nächster Gelegenheit, würde ich gerne eigentlich mal auch dabei sein. Vielleicht finden sich auch Kolleginnen und Kollegen, die auch Lust haben. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Also lass uns da auf jeden Fall nochmal zeitnah auf jeden Fall mal gucken, ob es da eine nächste Möglichkeit oder einen Termin gibt.
Wir sind bereit. Also da gibt es auch Flächen, die gut noch Unterstützung brauchen können diesen Herbst.
Ja, sehr gut. Und erstes sozusagen beschnuppern, wie so ein gemeinsames Event funktionieren kann. Das haben wir ja in zwei Wochen hier auch in Hamburg auf der Hamburg Sustainability Week, wo ihr mit den Heckenrettern vor Ort seid, wo wir globetrotterseitig auch vor Ort sind mit unserem Secondhand und vor allen Dingen Care and Repair Angebot. Also wie können wir Produkte länger in der Produktnutzung halten? Natürlich ein ganz essentieller Aspekt im Bereich der Nachhaltigkeit, also Produktnachhaltigkeit. Ich bin da sehr gespannt und da können wir ja schon mal üben und dann ist wahrscheinlich im nächsten dann sind wir mal auf dem Feld gemeinsam, hoffentlich.
Ja, tatsächlich bieten wir während der Sustainability Week in dem Rahmen des Zukunftsgartens, der da auf dem Rathausmarkt stattfindet, auch so kleine Workshops an, wie man Palettenkästen mit heimischen Gehölzen bepflanzen kann. Und das ist auf jeden Fall auch für alle, die einen Balkon haben oder einen kleinen Garten in Hamburg, kann man auf jeden Fall was lernen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ins Programm zu schauen.
Die Hamburg Sustainability Week findet am 29. und 30. Juni und am 1. Juli, also Montag, Dienstag und Mittwoch statt, für alle, die jetzt Interesse bekommen haben, da mal vorbeizuschauen. Wir sind auf jeden Fall vor Ort. Genau. Lieber Alex, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein richtig gutes Bild bekommen haben, was ihr als Heckenretter alles so macht und vor allen Dingen, wie ihr das auch macht.
Ja, ich würde mich einfach total freuen, wenn Menschen sich durch den Podcast noch weiter dafür interessieren, also sich mit dem Thema zu befassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier mit dir sprechen durfte und das ein bisschen noch weiter in die Welt streuen durfte, wie toll Hecken sind.
Jawohl, dabei möchten wir euch unterstützen und wir bleiben dazu auf jeden Fall in Kontakt. Vielen Dank für das Gespräch, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Abschließend möchte ich an dieser Stelle auch noch mal einmal Danke sagen an das gesamte Team. Das haben wir nämlich eigentlich noch gar nicht so richtig gemacht in den letzten Episoden. Wir nehmen heute die 30. Episode auf. Ich wollte einmal Danke sagen, allen voran Green Room Voice für die organisatorische, konzeptionelle und vor allem auch den inhaltlichen Support. Vielen Dank auch an die Podcast-Fabrik für die technische Begleitung. Und in diesem Sinne, ja, schließen wir die Episode 30 mit Alex von den Heckenrettern.